NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. In jedem Jahr bietet die Berlinale auch Filme aus und über Israel, Filme über jüdisches Leben und von jüdischen Regisseuren. Bis Sonntag dauert das internationale Filmfest in Berlin. Seit längerem schon gerät die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen, mit dem Leben der Charedim, also dem nicht ganz kleinen Flügel der strengsten Ultraorthodoxen, in den Blick von Filmemachern. Meine Kollegin Kirsten Dietrich beobachtet seit Jahren die religiösen Angebote auf der Berlinale. Kirsten Dietrich, ein Spielfilm im Panorama, über den man in diesem Zusammenhang wohl zuerst sprechen sollte, weil er sehr viel Beachtung und Lob findet, heißt Menashe. Das ist der Name der männlichen Hauptperson. Menashe lebt in einer extrem geschlossenen, ultraorthodoxen Gruppe in New York. Wie lässt sich so ein Film überhaupt drehen?
Mit sehr viel Geduld und Rücksichtnahme, sagt der Regisseur Joshua Weinstein, als ich ihn gesprochen habe. Er hat vor Ort in Brooklyn gedreht mit Mitgliedern der chassidischen Gemeinschaft dort. Und viele von denen sind tatsächlich während des Drehs ausgestiegen. Nur eine Handvoll hat wirklich bis zum Schluss mitgemacht. Und von denen werden im Abspann nicht alle Namen genannt, weil sie eben Angst haben vor Kritik aus der Gemeinde. Und seinen Hauptdarsteller, der auch Menashe heißt, Menashe Lustiger, den hat der Regisseur gefunden, weil der von sich aus die Grenzen seiner Gemeinschaft überschreitet. Er dreht nämlich YouTube-Videos auf Jiddisch mit so einer Art Alltags-Slapstick. Er gibt sich wie so ein bisschen so ein Charlie Chaplin, der mit den Tücken des Alltags ringt. Und Menashe Lustiger sagt, Gott hat ihm eben dieses Talent gegeben, ein Schauspieler zu sein, und deswegen will er Gott dadurch ehren, dass er es auch nutzt.
Ist der Film denn mehr oder weniger die Geschichte dieses Menashe, die reale?
Ja, das orientiert sich sehr stark an dessen Biografie. Auch Menashe Lustiger ist ein Witwer, der nicht wieder heiraten will und dem deswegen von seiner Gemeinschaft verboten wird, seinen Sohn alleine aufzuziehen.
Das Thema ist ja sehr speziell. Was fasziniert denn ein nicht-jüdisches Publikum? Was hat Sie fasziniert an dem Film?
Naja, erstmal ist es natürlich dieser fast dokumentarische Blick in eine Gemeinschaft, in die man von außen ja eigentlich normalerweise als Nichtmitglied überhaupt nicht reinschauen kann. Aber neben diesem ganz oberflächlichen Blick ist es vor allen Dingen die Haltung des Films, die ich beeindruckend finde, denn er ist gerade nicht voyeuristisch, er ist nicht auf Sensationen aus. Der Regisseur, als ich ihn gesprochen habe, sagte, normalerweise dreht man solche Filme immer über jemanden, der raus will aus so einer abgeschlossenen Gruppe. Und er wollte genau einen drehen über jemanden, der drinne bleibt. Und das finde ich auch die viel spannendere Frage eigentlich. Warum unterwirft sich jemand solchen strikten Regeln? Das ist ja auch eine Frage, die über diese Chassidim in New York weit hinausgeht. Wenn so strikte religiöse Gruppen so viel fordern von jedem einzelnen Mitglied, was geben sie denen dann auch wirklich zurück?
Sehr interessant ist eine ungarische Produktion mit dem Titel 1945. Der Film hat auch schon Preise bekommen. Er läuft im Panorama der Berlinale. Gerade in Ungarn ist der Blick auf die Vergangenheit sehr umstritten, vor allem was die Kollaboration von Ungarn mit den Deutschen im Holocaust betrifft. Welchen Blick wählt denn der Film, der ja offenbar 1945 handelt?
Der Film geht mit zwei Juden, mit zwei Überlebenden offenkundig, durch ein Dorf irgendwo in der ungarischen Provinz. Und allein die Anwesenheit dieser Juden, Vater und Sohn, bringt alles wieder an die Oberfläche, was man nach dem Krieg eigentlich unter die Decke kehren wollte. Vor allen Dingen, wie man sich eben an der Deportation der Juden bereichern wollte. Und der Regisseur Ferenc Türek, der wollte genau diesen Moment in der ungarischen Geschichte zeigen, wo noch ganz offen ist, wie die Entwicklung weitergeht. Das ist dann ein ganz melancholischer Blick, kein anklagender Blick.
Lassen Sie uns noch über die israelischen Filme sprechen. Ein Standardthema israelischer Filme ist ja eigentlich immer der Nahostkonflikt. Gibt es da irgendetwas Interessantes zu berichten?
Es gibt etliche Filme, die aus den palästinensischen Gebieten kommen, und es gibt einen Film, der aus Israel kommt, in Israel spielt, den ich sehr spannend finde, wenn auch recht mühsam anzuschauen. Motza El Hayam heißt der, Low Tide oder Ebbe. Und der spielt im Beersheva des Jahres 2009. Die Raketen aus dem Gazastreifen, die auf die Stadt abgefeuert werden, sind immer mal wieder in Nachrichtenbildern zu sehen. Aber für die Hauptfigur ist das mehr so ein Hintergrundrauschen für sein Leben, das um ihn herum zerbröselt. Joel, so heißt die Hauptfigur, ist ein Lehrer, der wirklich sich im permanenten Ausnahmezustand befindet. Er reagiert irgendwann nicht mehr, er ist überhaupt nicht mehr ansprechbar, er geht nicht zu seinem Regiment, er desertiert, er macht nichts dagegen, dass er seine Arbeit verliert. Und der Film zeigt eben, welche Anstrengungen so ein Leben unter ständiger Bedrohung und mit ständiger Unsicherheit fordert. Das ist ganz überzeugend gemacht, aber auch unglaublich mühsam anzusehen.
Gibt es irgendeine Chance, dass einer dieser Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, in deutsche Kinos kommt?
Also auf jeden Fall ist Menashe in der Verhandlung dafür, dass es auch nach Deutschland verkauft wird. Der wird auf jeden Fall in vielen anderen Ländern ins Kino kommen. Und ich denke, der 1945, der ungarische Film, den kann man bestimmt zumindest in kleinen Arthouse-Kinos irgendwann sehen. Und das sollte man auch.
Noch bis Sonntag kann man im Rahmen der Berlinale auch interessante jüdische und israelische Filme sehen. Aus Berlin war das meine Kollegin Kirsten Dietrich. In unserer Sendung heute erinnern wir an Fritz Bentscher, der den Holocaust überlebt hatte und danach zu einem berühmten Radiostar in den 40er und 50er Jahren wurde. Im Anschluss wird Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Mit einer Petition haben rund 600 US-amerikanische Rabbiner und Kantoren gegen die Ernennung von David Friedman zum US-Botschafter in Israel protestiert. Die Unterzeichner der Petition riefen US-Präsident Donald Trump dazu auf, die Nominierung zurückzuziehen. An den Senat appellierten sie, Friedmans Ernennung anderenfalls abzulehnen. Friedman verunglimpfe andersdenkende amerikanische Juden und seine Politik schade den Interessen Israels und der USA, heißt es in dem Schreiben. Insbesondere kritisieren die Unterzeichner seine massive Unterstützung für den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland. Dieser stehe im Widerspruch zur Sicht der meisten amerikanischen Juden und zur Zwei-Staaten-Lösung. Der jüdische Weltkongress sieht die Beziehungen zwischen den USA und Israel wieder auf einem guten Weg. Die starke Chemie zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu könne möglicherweise das Rezept für ein Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts sein, sagte der Präsident des Verbandes Ronald S. Lauder. Er kenne Trump und Netanyahu schon lange und wisse um ihren großen Einsatz für Israel. Die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, Ingrid Wettberg, beklagt Antisemitismus in Deutschland. Die Gemeinde erhalte zahlreiche hasserfüllte Mails und Briefe, in denen Juden beleidigt und bedroht würden, sagte Wettberg. Man wolle ein offenes Haus der Begegnungen führen, müsse es aber aus Sicherheitsgründen abschließen. Um ein Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung zu setzen, wirken Wettberg und andere Frauen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften am 7. März beim ersten interreligiösen Frauenmahl in der Marktkirche in Hannover mit. Die Initiatorinnen wollen dort eine festliche Tafel mit mehr als 200 Plätzen aufbauen und ein 5-Gänge-Menü servieren. Anmeldungen sind beim Frauenwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers möglich. Das Einrichtungshaus IKEA hat in Israel einen Katalog für streng religiöse Juden aufgelegt, ohne Frauen und Mädchen auf den Bildern. Das Produkt sei speziell für die Charedi-Gemeinschaft angefertigt und ein Versuch, diese Minderheit zu erreichen, teilte ein Manager von IKEA mit. Auf den Bildern sind nur orthodoxe Männer und Jungen zu sehen, auch wenn es um Familiensituationen geht. Ultraorthodoxe Juden lehnen die öffentliche Darstellung von Frauen ab. Die Broschüre löste Protest im Internet aus. Der normale Katalog des schwedischen Möbelhändlers IKEA sei in Israel derselbe wie überall sonst, erklärte IKEA. Soweit die Meldungen.
Schauspieler, Quizmaster, Moderator, Drehbuchautor, Hörspielsprecher und Regisseur. Fritz Bentscher war all das gleichzeitig. Aber vor allem war er nach dem Krieg in Deutschland eine absolute Ausnahmeerscheinung. Denn der 1904 geborene Künstler war jüdisch und Holocaust-Überlebender. Als er aus dem KZ Dachau kommend im nahegelegenen München eine Anstellung fand, stieg er rasch auf zum Radiostar. Nun ist in seiner Geburtsstadt Hamburg ein Buch über ihn erschienen. Michael Hollenbach hat es gelesen und erinnert an Fritz Bentscher.
Moment, ich muss das andere Telefon abnehmen. Moment, das ist ja zum Wahnsinnig werden. Hier waren's. Hier, Koller. Dringendes Ferngespräch für mich. Was denn auf dieser Leitung? Ja, ich bin noch da. Ich warte. Moment. Was denn? Ich hätte es aber Schluss. Raus damit! Raus! An die Wand! Endlich Ruhe!
Fritz Bentscher war auch das, was man heute vielleicht einen Comedian nennen würde. Kurze, witzige Auftritte, die zuweilen an Heinz Erhardt erinnern. Fritz Bentscher, 1904 geboren, hat in einer Sendung mal beschrieben, wie er zur Kaiserzeit als kleiner Junge im Matrosenanzug mit seinem Vater an der Elbe spazieren geht. sein Vater ein strenger und streng religiöser Patriarch, von dem sich Fritz als junger Mann abnabelt. Er steigt nicht ins Lederwarengeschäft ein, sondern macht Theater und geht zum Rundfunk. Zunächst will er auch vom Judentum nichts mehr wissen, doch das ändert sich zwangsläufig nach 1933, als er nicht mehr als Künstler auftreten darf. Eine Anstellung bietet nur noch die jüdische Gemeinde. Seine Biografin Beate Meyer.
Er hat dann bei der jüdischen Gemeinde eine Ausbildung zum Sargtischler gemacht. Er hat als Angestellter der jüdischen Gemeinde auf dem jüdischen Friedhof in Stelling gewohnt.
Als einer der letzten Juden wird er im Sommer 1943 nach Theresienstadt deportiert. Aus Propagandagründen erlaubten die Nazis in dem KZ so etwas wie kulturelles Leben. Fritz Bentscher war einer der Stars des KZ-Entertainments. Doch im September 1944 kam er zunächst nach Auschwitz, einen Monat später dann nach Dachau. Die Zeit im KZ prägte später noch oft sein Lebensgefühl. So legte er sich noch in den 50er Jahren Brot unters Kopfkissen, aus Panik verhungern zu können.
Zu Hause hatte er Albträume oder er konnte gar nicht schlafen. Er musste Schlaftabletten nehmen und deren Konsum stetig steigern. Nach außen hin war er der aktive, unglaublich produktive Fritz Bentscher, der Tausende von Sendungen entwarf, konzipierte, sprach.
Vor allem im ersten Nachkriegsjahrzehnt engagierte sich Bentscher gegen die Wiederbewaffnung und gegen die alten PGs, die ehemaligen Parteigenossen aus der NSDAP.
Wenn das Benzin zu teuer ist,
dann muss man eben wieder die Ochsen vor den Wagen spannen. Glücklicherweise
haben wir genug davon. Aber die können den Karren
nicht aus dem Dreck ziehen.
Denn zwischen den PS
sitzen schon wieder zu viel PGs. Leute, hört die traurige Ballade.
Er machte Re-Education. Er wollte aufklären über das, was war. Er wollte narzisstisches Gedankengut bekämpfen. Das machte er durch Provokation.
Ende der 50er Jahre startet Bentscher dann seine zweite Karriere. Als Entertainer im Fernsehen. So moderierte er 9 Jahre das Tic-Tac-Quiz.
Er ist immer noch ein bissiger Quizmaster dann und sehr schlagfertig und streut immer mal irgendwas ein, wie als er den Twist vorstellen sollte. Sagt er, wenn Sie tanzen, das ist gut, dann marschieren Sie nicht.
Beate Meyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden, hat eine sehr informative Biografie geschrieben, die auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe ausleuchtet. Eine Lebensgeschichte, die nicht so einfach zu schreiben war. Denn über das Leben von Fritz Bentscher gibt es erstaunlicherweise wenige Dokumente. Und seinen eigenen Angaben konnte man oft nicht trauen.
Gerade im Konzentrationslager hat er dann gelernt, sich immer wieder neu zu erfinden. Er hat immer neue Geburtsdaten reingeschrieben in die Registrierkarten oder er hat also die Berufe gewechselt. Und nach 1945 hat er das dann zu einer Art Lebensprinzip ausgebaut.
Heute ist der jüdische Rundfunkmoderator und Fernsehquizmaster fast in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, sagt Beate Meyer.
Ich glaube, er war sehr wichtig beim Rundfunk und dann nachher in den 60er Jahren auch im Fernsehen. Und er war einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige KZ-überlebende Jude, der also in dieser Öffentlichkeit stand und das auch noch betonte. Und insofern also ist er schon eine Ausnahmeerscheinung.
Fritz Bentscher starb im März 1970 in seiner zweiten Heimat München.
Das Buch Fritz Bentscher, ein Holocaust-Überlebender als Rundfunk- und Fernsehstar in der Bundesrepublik von Beate Meyer, ist im Waldstein Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro. Michael Hollenbach stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Gisa Ederberg aus Berlin. Es spricht Andrea Heusinger.
Im Wochenabschnitt Jitro lesen wir einen zentralen Text der Bibel, die 10 Gebote. Von Ich bin der Ewige, dein Gott, bis zu Du sollst nicht begehren, was deinem Nachbarn gehört. Dazwischen natürlich auch das Verbot zu töten, das Gebot Vater und Mutter zu ehren und manches mehr. Die 10 Gebote sind der Text aus der Tora, von dem wirklich jeder schon einmal gehört hat und dem eigentlich auch jeder zustimmt, ohne dabei immer genau zu wissen, was die 10 Gebote denn im Einzelnen so sagen. Trotzdem ist sich die Mehrheit sicher. Auf den 10 Geboten kann man eine Ethik aufbauen, die für alle Menschen akzeptabel ist, die Menschen vielleicht sogar befolgen würden. Und doch hat die jüdische Tradition ein Problem damit, die 10 Gebote besonders herauszustellen und zu betonen. Wenn sie aus der Tora gelesen werden, steht zwar die Gemeinde auf, um ihnen stehend zuzuhören, aber ansonsten kommen die 10 Gebote im Gebet nicht vor. Der Grund liegt darin, dass wir im Judentum alle Gebote Gottes für wichtig und zentral halten. Keiner soll denken, die 10 Gebote seien der Kern jüdischer Ethik und die vielen anderen Aussagen der Tora zum menschlichen Leben seien demgegenüber nicht so wichtig. Die 10 Gebote sind nicht die einzigen Gebote Gottes. Nach jüdischer Auffassung bauen wir eben keine Ethik aus allgemeinen Grundsätzen selbst zusammen, sondern wir folgen der ganzen Tora als Gottes Weisung für uns. Wenn wir dabei alle Lebensregeln der Tora, der Bibel, zusammen betrachten, dann fällt aber auf, dass beileibe nicht alle Aspekte des Lebens geregelt werden. Wir lernen beispielsweise nicht, wie eine Hochzeit aussieht oder eine Scheidung. Auch die Regeln der Arbeitswelt, etwa Löhne, Steuern, Arbeitszeiten und Bedingungen, sind nur in wenigen Punkten angedeutet. Das bedeutet nicht, dass die Menschen zur biblischen Zeit nicht Regeln und Standards gehabt hätten, die ihr Leben bestimmt haben. Es bedeutet nur, dass wir sie nicht kennen, denn sie sind uns nicht überliefert. Andererseits gibt es auch biblische Regeln, mit denen wir heute gar nicht glücklich wären. Ein amerikanischer Journalist hat vor ein paar Jahren versucht, die Bibel wörtlich zu nehmen und ein Jahr lang alles genau zu befolgen. Man kann das Buch lesen, das er darüber geschrieben hat, aber es reicht wohl zu sagen, dass er mit diesem Versuch seine Frau ein Jahr lang in den Wahnsinn getrieben hat. Erst in der nachbiblischen Zeit finden wir Quellen, die uns in der ganzen Breite das Leben der Menschen beschreiben. Die Rabbinen der ersten Jahrhunderte haben die verstreuten Aussagen der schriftlichen Tora, der Bibel, mit der mündlichen Tora, der rabbinischen Tradition, ergänzt. Bei Fragen, die es zu biblischen Zeiten noch nicht gab, etwa medizinische Fragen von heute betreffend, versucht man, aus vorhandenen Antworten Handlungsweisungen abzuleiten. Die 10 Gebote sind vielleicht eine Zusammenfassung jüdischer Ethik. Für die vielen Fragen unseres täglichen Lebens aber ist die jüdische Tradition als Ganzes zu befragen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Gisa Ederberg aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.